Ja, guten Morgen. Ich möchte vor der Predigt noch beten, ihr dürft dazu sitzen bleiben. Herr Jesus Christus, ich möchte danken, dass wir dein Wort haben, dass wir darin lesen können und einfach von dir und von Gott dem Vater was erfahren. Danke, dass du uns da nicht einfach im Dunkeln stehen lässt, sondern dass das Hilfe von dir gibt. Und ich möchte jetzt auch bitten, dass du uns auch segnest in der Predigt. Ja, bitte, rede du durch mich zu uns und schenk uns offene Ohren und offene Herzen. Amen. Ja, wie immer, wer keine Bibel dabei hat, kann sich gerne noch eine holen. Ich werde den Text nicht hier vorne an die Wand schmeißen, sondern nur ein paar Stichpunkte. Gut ist natürlich, wenn man die eigene Bibel dabei hat oder die eigene Bibel-App, damit man sich auch Notizen machen kann. Vor 2 Wochen hat Ralf hier mit seiner Predigt über den Schluss von Johannes 21 unsere Reihe durchs Johannesevangelium beendet, abgeschlossen. Einen Abschnitt daraus, den haben wir aber übersprungen, der wäre eigentlich im März dran gewesen, aber ich habe mich dann verletzt und konnte nicht richtig stehen. Und dann haben wir ihn auf April verschoben, da hat dann der Christian Schlecht gepredigt, den hat man hier zu Gast und der wollte gern predigen. Also habe ich ihm nochmal Platz gemacht, er hat statt mir gepredigt. Und so schauen wir jetzt heute nochmal zurück zu Johannes, das Kapitel 18. Kurz zur Erinnerung, wo wir uns da zeitlich befinden. Zu Beginn des Kapitels wird von der Gefangennahme Jesu im Garten Gethsemane und seinem Verhör vor dem bzw. den Hohenpriestern berichtet. Dann kommen unsere heutigen Verse 28 bis 40 und im nächsten Abschnitt, nämlich in Kapitel 19, steht bereits die Geißelung, die Verurteilung und die Kreuzigung Jesu. Davor hörten wir an Karfreitag durch Michi. Ich lese den heutigen Text einmal vor und danach schauen wir uns genauer an. Johannes, Kapitel 18, die Verse 28 bis 40 aus der Schlachterübersetzung. Sie führten nun Jesus von Kaiaphas in das Prätorium. Es war aber noch früh und sie selbst betraten das Prätorium nicht, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passa essen könnten. Da ging Pilatus zu ihnen hinaus und fragte: Was für eine Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Wäre er kein Übeltäter, so hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Da sprach Pilatus zu ihnen: So nehmt ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Die Juden nun sprachen zu ihm: Wir dürfen niemanden töten. Damit Jesu Worte erfüllt würde, dass er sagte, als er andeutete, durch welchen Tod er sterben sollte. Nun ging Pilatus wieder ins Prätorium hinein und rief Jesus und fragte ihn: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete ihm: Redest du das von dir selbst aus? Oder haben es dir andere von mir gesagt? Pilatus antwortete: Bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die obersten Priester haben dich mir ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm: So bist du also ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm: Was ist Wahrheit? Und nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und sprach zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch am Passafest einen freigebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden freigebe? Da schrien sie wieder alle und sprachen: nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Mörder. Johannes ist hier sehr knapp in seinem Bericht. Das ist öfter so. Er ergänzt mehr die anderen Evangelien, als dass er alles nochmal komplett wiederholt. Und ja, an einer Stelle werden wir deshalb kurz im Lukas-Evangelium nachschlagen. Wir werden jetzt die Verse der Reihe nach durchgehen und dabei werden wir folgende Punkte genauer anschauen. Erstens geht es ums Reich Jesu. Zweitens stellen wir mit Pilatus die Frage, was ist Wahrheit? Und drittens betrachten wir nur eine verdrehte Welt. Ich möchte nur kurz die letzten Verse bezüglich Jesu Gefangennahme zusammenfassen, die unserem heutigen Text voranstanden. Über sie hat ja Arthur bereits im März gesprochen. Nachdem Jesus in der Nacht im Garten Gethsemane gefangen genommen worden war, ist er bei Hannas verhört worden und dort auch geschlagen. Und dann kam er zum aktuellen Hohenpriester Kaiaphas, der ließ ihn schließlich fesseln und sie brachten ihn so gefesselt zu den Römern. Nochmal Vers 28. Sie führten nun Jesus von Kaiaphas in das Prätorium. Es war aber noch früh und sie selbst betraten das Prätorium nicht, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passa essen könnten. Das Prätorium war damals der offizielle Amtssitz des römischen Statthalters. Und zwar dann, wenn er sich in Jerusalem aufhielt. Normalerweise regierten die römischen Statthalter in Caesarea. Es lag am Mittelmeer und ja, war vielleicht schöner, angenehmer, nicht so bergig wie Jerusalem. Aber gelegentlich, zum Beispiel zu großen Festen, kamen sie auch nach Jerusalem, um das Geschehen zu beobachten und im Notfall auch eingreifen zu können. Und in dieses Prätorium wurde Jesus gebracht. Die Juden selbst blieben aber draußen, um nicht unrein zu werden, steht hier. Die jüdischen Führer, die waren bei der Gefangennahme von Jesus nicht irgendwie zimperlich, sondern eher hart. Und ihr Urteil über Jesus, das haben sie auch schon lange gefällt. Viel früher. Mehrmals liest man in Johannes, dass sie überlegten, wie sie ihn töten könnten. Und obwohl sie jetzt innerlich alles andere als rein waren, sie waren böse, achteten sie trotzdem auf äußerliche Reinheit nach ihren Regeln. Eine offensichtliche Heuchelei, die uns in den Evangelien immer wieder begegnet und die Jesus schon öfters angesprochen hatte. Es war mit ein Grund, warum er bei den Juden so unbeliebt war, der öffentliche Vorwurf für ihre Heuchelei. Nachdem sie aber jetzt das Prätorium nicht betraten, kam Pilatus zu den Juden heraus, um zu hören, warum sie Jesus zu ihm brachten. Nach der hier recht kurzen und irgendwo respektlos klingenden Antwort, wäre er kein Übeltäter, so hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert, schlägt Pilatus vor, dass die Juden selbst innerhalb ihrer Gesetze über Jesus richten sollten. Sie aber erwiderten in Vers 31 nur knapp, wir dürfen niemand töten. Die Antwort zeigt nochmal die Voreingenommenheit der Juden, ganz offen. Sie wollten einfach, dass dieser Jesus weg ist, dass er stirbt. Ein paar Wochen später, in Apostelgeschichte liest man das, wird Stephanus gesteinigt werden. Und das sehen wir auch mit ihrer Aussage, wir dürfen niemand töten, haben sie es nicht immer so genau genommen. Vielleicht haben sie sich bei Jesus nicht getraut, ihn selbst zu steinigen, weil er bekannter war im Volk, vielleicht auch beliebter. Oder sie haben daran gedacht, dass sie damals schon mal ungute Erfahrungen machten. Es gibt im Johannesevangelium mindestens zwei Situationen, in denen sie schon Steine aufhoben, um Jesus zu steinigen. Aber irgendwie hat es dann doch nicht geklappt. Das kann man nachlesen in Johannes 8 und Johannes 10. Johannes nennt uns aber hier mit Vers 32 noch einen anderen Grund, weshalb die Juden ihn nicht einfach selbst steinigten. Dort steht, damit Jesu Wort erfüllt würde, dass er sagte, als er andeutete, durch welchen Tod er sterben sollte. Jesus selbst hat in Kapitel 12 und vorher schon in Kapitel 3 erwähnt, dass er dadurch sterben wird, dass er von der Erde erhöht wird. Also war seine Bestimmung keine jüdische Steinigung, sondern eine römische Kreuzigung. Ich glaube, vor drei Wochen, haben wir im Abendmahl darüber einmal geredet. Jesus sagt, dass er erhöht werden muss, so wie die Schlange von Mose erhöht wurde. Ich mag das jetzt nicht nochmal wiederholen, aber es ist ja einfach spannend zu sehen, was Jesus da für Bild gebraucht und wie das mit Schlange und Sünde und so weiter zusammenhängt. In Vers 33 geht nun Pilatus wieder ins Prätorium und fragt Jesus: Bist du der König der Juden? Und für mich, als ich mich vorbereitet habe, kam die Frage von Pilatus ziemlich random daher. Irgendwie seltsam aus dem Nichts. Und hier trifft zu, was ich anfangs erwähnt habe. Johannes lässt in seinem Evangelium manchmal Dinge aus, die bereits von Matthäus, Markus oder Lukas aufgeschrieben sind. In Lukas 23,2 lesen wir zum Beispiel, da geht es jetzt um dieselbe Begebenheit, dass die Juden vor Pilatus Folgendes sagten: Wir haben gefunden, dass dieser das Volk verführt und es davon abhalten will, dem Kaiser die Steuern zu zahlen. Er behauptet, er sei Christus, der König. Okay, damit kann man verstehen, warum Pilatus plötzlich Jesus fragte, ob er der König der Juden sei. Einen selbsternannten König, das Volk gegen den Kaiser aufwickelte, sowas konnte er nun wirklich nicht brauchen. Und nach kurzer Rückfrage, wie Pilatus darauf kam, dass er der König der Juden sei, antwortete Jesus ihm in Vers 36: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. So, jetzt sind wir endlich am ersten Punkt unserer Predigt heute: Das Reich Jesu. Jesus spricht hier gegenüber Pilatus von seinem Reich. Ich weiß nicht, wie es euch ging als junger Christ. Ich habe mich erst als Erwachsener bekehrt. Da fand ich das mit diesen Reichen in der Bibel ganz schön kompliziert und verwirrend. Hier spricht Jesus von einem Reich, das ihm gehört. Woanders liest man vom Gottesreich oder vom Himmelreich. Oder in den Briefen wieder vom Reich des Sohnes. Und ja, wenn wir im Abendmahl beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dann haben wir hier noch das Reich des Vaters. Und das alles meint aber genau dieses eine Reich. Da darf man sich nicht verwirren lassen. Es ist ein und dasselbe, unabhängig von der Bezeichnung. Jesus predigte oft davon, dass das Reich Gottes nahe beziehungsweise schon da war. Aber, und das sagt er auch dem Pilatus, dieses eine Reich Gottes ist nicht von dieser Welt. Es ist ein nicht irdisches Reich, sondern ein geistliches. Wo Menschen sich Jesus unterordnen, da ist sein Reich gegenwärtig. Mitten unter uns, aber nicht von dieser Welt. Unabhängig von Staatsgrenzen und menschlichen Herrschern. Wovon Jesus hier nicht spricht, aber ich möchte es trotzdem erwähnen, das ist, ja, weil es einfach auch dazugehört, neben Gottes Reich gibt es nur einen anderen geistlichen Machtbereich. Der wird meist nur die Welt oder die Finsternis genannt oder Reich der Finsternis. Und es ist ja dieses Reich, in dem eben nicht Jesus Christus als König herrscht, sondern, wieder Bezeichnung Fürst der Finsternis oder Satan, er ist der, der die Welt regiert. Und dazwischen gibt es geistlich gesehen keinen neutralen Boden. Es gibt keine geistliche Schweiz oder sowas. Also man hat keinen Bereich, wo man sagen könnte, hier bin ich neutral, mich geht das alles nichts an. Entweder Ein Mensch gehört zum Reich der Finsternis oder er gehört zu Gottes Reich. Was anderes gibt es nicht. Und in diesem Reich Gottes ist Jesus tatsächlich König. Er ist Herr über das Denken, Reden und Handeln derer, die zu seinem Reich gehören. Und das ist auch der Anspruch, den der König Jesus an dich und mich hat, an jeden, der in seinem Reich zu Hause ist. Wir haben erst vorgestern zu Hause in einem kleinen Bibellesekreis, den wir momentan haben, in Lukas 6 gelesen, Lukas 6, Vers 46 konkret. Und Jesus fragte da seine Zuhörer: Was nennt er mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Die Frage beschäftigt mich immer wieder und das werden wir immer wieder an uns ranlassen. Wenn wir uns zu Jesus zählen, tun wir auch, was er sagt. Sind wir unserem König gehorsam? Und ja, hier ist einfach Ehrlichkeit uns selbst gegenüber gefordert. Im Großen und Ganzen können wir diese Frage hoffentlich mit Ja beantworten. Aber da, wo wir uns eingestehen müssen, dass es nicht so ist, da dürfen wir das vertrauensvoll Jesus im Gebet sagen und ihn um Hilfe bitten. Immer wieder. Gott ist noch nicht fertig mit uns. Wir dürfen uns weiterhin von ihm verändern lassen. Es ist ein Bereich, wo man manchmal schier verzweifeln kann. Ich habe so meine Kämpfe. Und ja, es gibt Bereiche, wo ich noch darauf warte und hoffe, dass Gott mich davon frei macht, aber andere, viele Bereiche, wo sie, das sind einfach Geschichte in meinem Leben. Die Sünde, die als junger Mann für mich sehr drängend war und nervig und ich nicht lassen konnte, die sind einfach vorbei und das ist gut so. Also Gott schenkt Veränderung, aber er hat Zeit und wir müssen es uns auch nehmen. Ob jetzt Pilatus viel mit dem Reich Jesu anfangen konnte, wissen wir nicht. Aber immerhin hat er zugehört. Und ab Vers 37 lesen wir weiter. Da sprach Pilatus zu ihm: So bist du also ein König? Jesus antwortete: Du sagst es. Ich bin ein König. Ich bin dazu gekommen und dazu in die Welt gekommen. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm: Was ist Wahrheit? Und nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden. Und mit diesen Worten bringt uns jetzt Pilatus schon zu unserem zweiten Punkt, in dem er fragte: Was ist Wahrheit? Die Frage klingt erstmal recht philosophisch. Was ist Wahrheit? Fast könnte man meinen, der Pilatus ist ein Kind unserer Zeit. Heute spricht man von alternativen Fakten und davon, dass es keine absolute Wahrheit gibt, sondern Wahrheit ist was Individuelles. Je nach Standpunkt, kulturellem Hintergrund oder auch Wunschdenken können sich Wahrnehmung und Fakten für uns verschieben. Wer sich dafür mehr interessiert, kann sich bei Wikipedia gerne mal den Artikel zum Thema Relativismus durchlesen. Ich muss gestehen, mir war das zu... Naja, es ist nicht mein Bereich, ich kenne mich damit auch nicht wirklich aus. Aber ich sehe schon die Unsicherheit in unserer Zeit, wenn man einfach nicht mehr weiß, wie zuverlässig oder wahr zum Beispiel unsere Presse noch ist. Worauf kann man sich wirklich verlassen? Es ist schwierig. Und ich kann gut verstehen, dass der Pilatus, er war römischer Statthalter, dass der mit dem Thema Wahrheit seine liebe Not hatte. Als Politiker und Richter wurde er wahrscheinlich oft belogen und naja, vermutlich konnte er es selber mit dem Thema Wahrheit nicht immer ganz so genau nehmen. Er war immerhin noch Politiker. Und er stand hier zum Beispiel, in unserem Fall, zwischen dem offensichtlich unschuldigen Mann Jesus und dem politischen Druck, den die Juden mit dem vermeintlichen Ungehorsam gegenüber dem Kaiser aufbauten. Letztlich wissen wir nicht, was Pilatus jetzt zu der Frage nach der Wahrheit bewegte. Wir können nur feststellen, dass er mit dieser Frage sich von Jesus abwandte. Er hat nicht einmal eine Antwort abgewartet, sondern er ging wieder zu den Juden. Und Pilatus, der interessierte sich somit nicht wirklich für die Antwort, was ist Wahrheit. Und das ist echt schade. Sonst hätte ihm Jesus vermutlich erklärt, dass Wahrheit nicht ein Konzept ist, von dem er hier spricht, sondern dass er selbst für die Wahrheit ein Zeugnis gab. Er würde also die Wahrheit den Menschen sagen und als Zeuge für die Wahrheit eintreten. Das hat er die ganze Zeit gemacht, das lesen wir immer wieder. Und bereits in Johannes 14,6, den Vers kennen viele von euch, sagt er von sich selbst: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Was können wir jetzt damit anfangen, dass Jesus selbst einerseits die Wahrheit ist und gleichzeitig davon Zeugnis gibt? Auf jeden Fall mal, Jesus macht Gott sichtbar. Jesus beansprucht, dass wer ihn sieht, in ihm auch Gott den Vater sieht. Sein ganzes Leben, seine Worte, seine Taten, das Kreuz, die Auferstehung, es sind Zeugen von Gott und seiner Liebe. Sie zeigen, so ist der Vater wirklich. Jesus zeigt uns aber auch den Zustand des Menschen. Einerseits schuldig, geistlich tot und verloren, andererseits unendlich von Gott geliebt und eingeladen, zu ihm zu kommen. Aber die Wahrheit ist jetzt nicht nur eine Diagnose, Zustand von Menschen und so, sondern es ist auch ein möglicher Weg zur Heilung. Die Wahrheit zeigt, dass es Vergebung und neues Leben im Reich Gottes gibt. Und zwar mit und in Jesus Christus. Jesus sagt von sich also: Ich bin kein politischer Anführer, sondern der das letzte Wort darüber hat, wer Gott ist, wer die Menschen sind und was wirklich wichtig für ein ewiges Leben ist. Der Pilatus, der erfuhr das alles leider nicht. Er war zu schnell damit zufrieden, dass ihm Jesus sagte, dass er nicht der König eines weltlichen Reiches sei, das in Konkurrenz zum Kaiserreich steht. Nachdem er wieder zu den Juden gegangen war, könnte man fast meinen, es würde jetzt noch ein Happy End geben. Vers 38b und 39. Nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und sprach zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch am Passafest einen freigebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden freigebe? Ja, netter Versuch, Pilatus. Aber immerhin, er erkannte, dass an Jesus nichts dran war, wofür man ihn hätte hinrichten müssen. Er machte noch einen zaghaften Versuch, das Problem Jesus loszuwerden, indem er hoffte, das jüdische Volk würde ihn freihaben wollen. Aber wir alle kennen den weiteren Verlauf. Pilatus lässt Jesus später geißeln und schließlich hinrichten. Der Pilatus macht hier durchaus traurige Figur. Als römischer Machthaber irgendwie passt es nicht so recht zu einem gewaltigen Herrscher. Aber er ist nicht nur eine Figur von damals. Der Pilatus, der dient uns auch heute noch als ein mahnendes Beispiel. Er steht für jeden Menschen, der Jesus kennenlernt und sich doch nicht zu ihm stellt. Dabei ist es egal, ob das aus politischem Druck heraus oder aus Druck von der Familie oder vielleicht einfach aus Bequemlichkeit passiert. Wer mit Jesus in Berührung kommt und sich nicht an ihn hängt, der macht einen Riesenfehler. So, das war schon unser zweiter Punkt. Pilatus und seine nicht ernst gemeinte Frage nach der Wahrheit. Der dritte Punkt, eine verdrehte Welt, der ist sehr kurz, aber umso wichtiger. Wir lesen nochmal den Vers 40. Ich empfinde ihn als sehr bezeichnend für unseren heutigen Text. Da schrien sie wieder alle und sprachen, nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Mörder. Das ist unser letzter Vers für heute. Und wir wissen natürlich schon, wie es danach weiterging. Der Barabbas wurde schließlich freigelassen und Jesus wurde verurteilt und hingerichtet. Barabbas war ein Mörder. Und er wäre deshalb sicherlich getötet worden. Aber durch den Hass, den die Juden gegen Jesus hatten, kam er nun frei. Nicht der schuldige Barabbas musste sterben, sondern den Jesus, an dem der oberste Richter Pilatus keine Schuld fand. Das ist das sichtbare, das weltliche Ende unseres heutigen Bibeltextes. Wie es aber schon vorhin beim Reich war, gibt es auch hier eine geistliche Ebene. Jesus nimmt den Platz des Schuldigen ein, meinen und deinen. Wir alle haben in irgendeiner Form gesündigt und sind deshalb geistlich tot. So wie Barabbas den irdischen Tod verdient hätte, so verdienen auch wir als Folge unserer Sünde den ewigen geistlichen Tod. Ohne Jesus bleibt jeder Mensch vor Gott schuldig und wird ganz sicher verloren gehen. Mit Jesus aber nimmt er, Jesus, unsere Schuld von uns und wir dürfen leben. Unser ewiges Leben beginnt schon hier mitten in unserer Welt, indem wir zum Reich Gottes gehören und in Ewigkeit bei ihm sein dürfen. Ich fasse das heute Gehörte nochmal kurz zusammen, was wir so mitgekriegt haben. Erstens, Jesus ist König eines geistlichen Reiches. Es ist politisch unabhängig und zu diesem Reich gehören alle seine Nachfolger. Zweitens, Jesus ist die Wahrheit. Er zeigt, wie Gott ist, aber auch ohne ihn ist jeder Mensch verloren. Und drittens, der schuldige Mensch kann leben, weil der unschuldige Jesus stattdessen starb. Ich möchte jetzt schon mal die Musiker nach vorne bitten. Bei vielen von euch weiß ich, wie sie stehen, dass sie zum Reich Gottes gehören. Aber ich kenne euch natürlich nicht alle und einige kenne ich zwar, weiß aber nicht, wie es wirklich in ihnen ausschaut. Vielleicht stehst du heute innerlich da, wo Pilatus damals stand. Du weißt genug über Jesus, um zu glauben, um dich an ihn zu hängen, aber du zögerst. Und wenn wir Pilatus anschauen, sieh ihn als Mann, als Beispiel und trifft nicht heute dieselbe falsche Entscheidung. Man muss Jesus als König und als Wahrheit im Leben annehmen, um zu ihm zu gehören, um nicht verloren zu gehen. Nimm ihn an. Und dann war Jesu Tod für dich nicht umsonst, sondern du darfst leben, weil er für dich starb. Wir werden jetzt mit dem nächsten Lied das Ganze ausdrücken und vielleicht ist für dich ja heute ein persönliches Gebet. Wir singen aus den blauen Liederbüchern das Lied Nummer 377. Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben.